Ja, liebe Geschwister, in der vergangenen Woche waren viele von uns auf der Freizeit, am letzten Wochenende auf der Gemeindefreizeit. Und als wir von dort wieder aufgebrochen sind, fehlte ein Schlüssel von einem Apartment. Da nicht ganz klar war, wer diesen Schlüssel hatte, wollte ich unbedingt wissen, ob dieser Schlüssel vielleicht in den Tiefen unseres Gepäcks versteckt sein könnte. Und so haben wir, als wir nach Hause kamen und obwohl wir ziemlich platt waren von diesem ganzen Wochenende, als wir zur Tür reinkamen, sofort unser ganzes Gepäck ausgepackt, in jeder Tasche, in jeder Hosentasche, in jeder Jackentasche geguckt, ob dieser Schlüssel da wäre. Eine Nachricht auf meinem Handy hat mir kurze Zeit später bestätigt, was ich eigentlich die ganze Zeit schon vermutet habe. Der Schlüssel war nicht bei uns. Er ist bei einer anderen Familie gelandet, aber ich war erstaunt darüber, was für eine Motivation mir dieses Suchen, dieses Wissen wollen, ob wir den Schlüssel haben, diese Sehnsucht danach, Klarheit zu bekommen, mich motiviert hat, unser Gepäck noch auszuladen. In dem Moment war es auch super, weil man konnte sich noch entspannter aufs Sofa setzen, nachdem alles schön ausgepackt war. Nicht nur wir suchen immer wieder Dinge, die wir verloren haben, oder Freunde, mit denen wir uns austauschen können. Auch Gott ist auf der Suche. Schon unmittelbar nach der Schöpfung hat Gott damit angefangen. Er hat für die Menschen einen Ort geschaffen, an dem sie leben können. Aber die Menschen haben sich entschieden, nicht auf Gottes ausdrücklichen Willen zu hören. Und so wanderte Gott kurz nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, durch den Garten und rief: Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Bis heute ist Gott auf der Suche nach uns Menschen. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 15, die Verse 1 bis 7, die wir eben schon in der Variante aus der Kinderbibel gehört haben. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Jesus gibt sich mit den Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jesus ist unterwegs und spricht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und sicher auch zu den dabei stehenden Zöllnern und Sündern, die ja auch da sind, ein Gleichnis. Eine Vergleichsgeschichte, die zeigen soll, wie selbstverständlich zum Verlorensein das Suchen, zum Suchen das Finden und zum Finden das Freuen darüber gehört. So vergleicht Jesus seine Freude über den Kontakt mit den Zöllnern und Sündern mit der Freude eines Hirten, der ein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Wenn wir rational darüber nachdenken, sagen wir wahrscheinlich eher nein. Was für ein Quatsch! 99 Schafe zurücklassen, aller Gefahr aussetzen, um ein Schaf zu suchen, wo wir noch nicht mal wissen, ob es noch zu finden ist. Vielleicht ist es schon gerissen worden von irgendeinem wilden Tier. Aber das Suchen nach etwas, wenn wir wirklich Sehnsucht haben, etwas zu finden, ist nicht immer rational zu erklären. Bevor ich vergangenen Sonntag angefangen habe, diesen Schlüssel von der Gemeindefreizeit zu suchen, war mir eigentlich schon total klar, dass wir ihn gar nicht haben. Ich habe im Prinzip gesucht, um nicht zu finden. Suchen kann uns manchmal unglaubliche Energie geben, wenn wir eine Sehnsucht danach haben, zu finden, was wir suchen. Wenn ich mich in der vergangenen Sonntag direkt aufs Sofa gesetzt hätte, hätte ich den gleichen Erfolg gehabt. Ich hätte eine SMS bekommen mit dem Foto von diesem Schlüssel, der nicht aus unserer Tasche stammt. Oft steht die Suche nach etwas Verlorenem nicht wirklich in einem Verhältnis zu dem, was man am Ende wirklich erreicht, was man wirklich findet. 99 Schafe gegen 1. Wenn der Bauer im Gegenzug diese 99 Schafe verlieren würde, dann hätte er nichts gewonnen. Und ich denke auch nicht, dass dieses eine Schaf ein so besonderes Schaf, dass es ideellen oder materiellen Wert gegenüber den 99 Schafen aufgehoben hätte. Aber was im Mittelpunkt dieser Suche steht, sind nicht diese 99 Schafe, sondern es ist das eine. Es ist das verlorene Schaf. Den 99 anderen Schafen geht es gut. Sie brauchen den Bauern im Moment eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie sehr Schafe sich so um diesen Hirten scheren. Eigentlich kümmern sie sich um das Gras, was an ihnen zu Füßen liegt, an das Trinken, was sie gerade brauchen. Und diesen Schafen ging es gut. Sie haben sich gut gefühlt, sie waren versorgt, sie waren behütet. Die Situation hätte ganz anders ausgesehen, wenn es zum Beispiel gerade eine große Dürre gegeben hätte und diese 99 Schafe kurz vor dem Verdursten gewesen wären, wenn sie nicht bald Wasser gefunden hätten. Ich bin mir sicher, dass in der Situation auch die Geschichte vollkommen anders weitergegangen wäre und ganz anders ausgegangen wäre. Aber sie ist es nicht. Und mit Sicherheit liegt der Fokus dieser Geschichte nicht auf der Versorgung von den 99 Schafen. Es geht vielmehr darum, dass da ein Schaf ist. Und das ist verloren. Ein verlorenes Schaf, das braucht Hilfe. Es geht um dieses eine, einzigartige, verlorene Lebewesen. Und das Verlorensein von diesem Lebewesen mobilisiert alle Kräfte in dem Bauern. Nach einem langen Tag, in dem er durch die Steppe zog, mit den Schafen hin und her zog, sich das Geblöke anhören durfte, von früh bis spät, von 99 Schafen oder am Anfang 100 Schafen, hat der Bauer alle Kraft aufgefunden, um zu suchen, den ganzen Weg zurückzugehen, um dieses Schaf zu finden. Was ist verloren? Verloren ist etwas, wenn es nicht mehr da ist, wo es eigentlich hingehört. Wenn es nicht mehr da ist, wo wir danach suchen würden, wo wir damit rechnen würden. Das Schaf ist verloren, wenn es nicht mehr bei seiner Herde ist. Der Schlüssel ist verloren, wenn er nicht mehr in unserer Tasche oder am Schlüsselbrett zu finden ist. Ein Mensch ist auch verloren, wenn er nicht mehr da ist, wo er hingehört. Diesen Gedanken müssen wir genauer betrachten. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Auch wenn wir genau wissen, wie ein Mensch entsteht, so ist das Leben an sich immer wieder ein neues Wunder. Wir können vieles dazu tun, dass Kinder entstehen, aber das Leben, der Lebensatem, ist nur durch Gott geschenkt und möglich. Wenn das Geschöpf, was Gott geschaffen hat, nicht mehr weiß, dass es ein Geschöpf ist, dass sein Leben vom Schöpfer abhängig ist, dann ist es verloren. Wenn es nicht mehr als das lebt, wie es ursprünglich geschaffen wurde, dann ist es verloren. Wir haben sicher alle schon einmal erlebt, wie es sich anfühlt, verloren zu sein. Ich persönlich bin auch mal ganz praktisch verloren gegangen und auf einer Fähre vergessen worden. Aber dieses Gefühl hat mir nicht das Gefühl gegeben, verloren zu sein. Ich war zwar erschrocken, als ich mit einmal gesehen habe, dass keiner mehr da ist, aber ganz schnell kam meine Mutter und ich habe mich eigentlich gesucht und gefunden gefühlt und geliebt. Ich habe mich nicht verloren gefühlt. Um mich verloren zu fühlen, braucht es ganz andere Momente. Als Kind war es zum Beispiel die Momente, wo ich wusste, ich habe meine Mutter enttäuscht. Ich habe einen Fehler gemacht und traue mich nicht, wieder hinzugehen und es zuzugeben, es zu erzählen. In diesem Moment fühlt man sich einsam und verloren. Und wir kennen sicher tausend andere Situationen, wo es uns auch so geht. Bei Liebeskummer, bei Versagen, bei irrationaler Angst, bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Tod. Wir können diese Liste beliebig fortsetzen. Und wir kennen auch die andere Seite, die zu diesem Verlorensein dazugehört. Die Sehnsucht danach, gesehen zu werden, akzeptiert, angenommen zu sein. Schon im Kindesalter beginnt das, dass Kinder gesehen werden wollen, dass sie auf sich aufmerksam machen wollen oder aufmerksam machen. Und wir wissen, dass es so weitergeht. Und auch wir, selbst wenn man das nicht mehr in der gleichen Art und Weise zur Schau stellt wie kleine Kinder, haben dieses Bedürfnis, dass uns jemand sieht und dass wir vermisst werden, wenn wir verloren gehen, wenn wir nicht mehr da sind. Und wir dürfen wissen, da ist jemand, der sucht. Der sucht uns bereits ein Leben lang. Gott sucht uns. Und er sucht uns nicht, weil er nicht weiß, wo wir sind, sondern er sucht uns, weil wir uns verloren fühlen. Und weil wir nicht mehr da sind, wo wir hingehören, in seinen starken, geliebten Armen. Jesus erzählt diese Vergleichsgeschichte den Pharisäern und Schriftgelehrten, weil sie nicht akzeptieren können, dass Jesus sich mit den Außenseitern abgibt. Mit den Zöllnern und Sündern, wie es immer genannt wird. Nach jüdischem Verständnis ist auf jeden Fall Rabbinern, aber eigentlich auch allen anderen Frommen, der Umgang mit Nichtbekehrten verboten. Mit ihnen zu essen, was ein Symbol für innige Gemeinschaft bedeutet, ist darüber hinaus noch viel weiter verpönt. Die Schuld der Zöllner und Sünder verunreinigt denjenigen, der mit ihnen ist, der mit ihnen Kontakt hat. Bevor man also sich mit solchen Leuten einlässt, natürlich dürfen sie auch zu Gott kommen, klar, das würden alle Pharisäer und Schriftgelehrten bestätigen, aber bevor wir uns mit ihnen treffen und mit ihnen an einen Tisch setzen, müssen sie deutliche, sichtbare Zeichen der Buße und der Umkehr tun. Erst dann dürfen wir mit ihnen essen. In den Augen Jesu sind die Zöllner und Sünder diejenigen, die verloren sind. Sie haben keinen Kontakt mehr zu Gott. Wie denn auch, wenn niemand von den Frommen mit ihnen ist? Sie haben keinen Kontakt zur Synagoge, zu den Rabbinern. Die Sünde selbst ist ein Zeichen für dieses Verlorensein geworden. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen stimmt nicht mehr. Die Geschöpfe leben nicht mehr in der Beziehung zu ihrem Schöpfer, wie es ursprünglich gedacht wurde. Da ist keine Beziehung mehr. Die Beziehung ist gestört, wenn nicht sogar komplett zerstört. Sie leben nicht so, wie es für sie gedacht war. Sie sind verloren. Verloren in sich selbst, in dem Streben nach Macht und Reichtum, in dem Kampf um das Überleben. Und in der Begegnung mit Jesus entdecken sie mit einem Mal diese Zöllner und Sünder, den brauchen wir. Jesus gibt uns etwas, wonach wir unser Leben lang uns gesehnt haben. In der Nähe von Jesus wird mit einem Mal wieder eine Gemeinschaft mit Gott möglich. Sie merken, ohne ihn können und wollen wir nicht mehr leben. Deswegen tauchen sie in dieser Szene und auch in vielen anderen Szenen immer wieder auf. Hier steht, alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Das hat sich rumgesprochen. Bei Jesus sind wir anders. Bei Jesus dürfen wir sein. Bei Jesus können wir mit einem Mal wieder eine Beziehung zu Gott haben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer leben in einer großen Nähe zur Synagoge, zu den Heiligen Schriften, in einer großen Beziehung zu Gott. Sie wissen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Sie brauchen eigentlich keine Rettung, weil sie sind ja gerettet. Daher sieht Jesus sich auch nicht in der Position, ständig darum bemüht zu sein, es den Schriftgelehrten und Pharisäern recht zu machen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Natürlich spricht auch Jesus immer wieder mit ihnen. Aber sie brauchen Jesus nicht, um zu Gott umzukehren. Sie brauchen Jesus, um bestätigt zu werden in dem, was sie schon wissen, um noch einmal zu hören, was sie schon längst gewusst haben. Sie brauchen ihn nicht, um gerettet zu werden, weil das geschieht ja, weil sie sich an Gott halten, weil sie sich an seine Gesetze und Regeln halten, weil sie an ihn glauben. Aber Jesus möchte etwas bei uns verändern. Er möchte die Verlorenen retten, aber das geht erst, wenn sie auch verloren sind. Ich vermute, dass das auch ein Grund ist, warum es in Deutschland so schwer ist, eine neue Erweckung loszutreten. Es gibt zu viele Menschen, die zwar verloren sind, aber die ihr Verlorensein durch alles mögliche andere versuchen aufzufüllen und sich darin wiederzufinden. In Geld, in Bildung, in Macht können wir versuchen, unser Verlorensein wieder uns zu finden. Natürlich haben diese Menschen innere Sehnsüchte, aber es gibt so viele Angebote, mit denen wir unsere inneren Sehnsüchte versuchen können zu stillen, dass manche Menschen ein Leben lang brauchen, um zu merken, dass es nicht funktioniert. Die Zöllner und Sünder hier in unserer Geschichte sind offensichtliche Sünder. Die ganze Gesellschaft, alle wissen, die sind nicht gut, die haben Schuld auf sich geladen. Die brauchen Vergeltung oder Vergebung. Sie brauchen Rettung. Sie sind verloren in ihren Verstrickungen aus Macht, Sex und Kriminalität. Es ist offensichtlich, dass sie Rettung brauchen. Aber auch sie erkennen das eigentlich erst in der Begegnung mit Jesus. Sie haben sich gut eingespielt in ihr Leben und so schlecht geht es ihnen da ja auch gar nicht. Im Gegenteil, sie haben viel Geld, sie haben viel Macht und sie können das auch nutzen. Es ist nicht alles schlecht, wovon wir sagen, dass es schlecht ist. Zumindest fühlt es sich für die Betroffenen nicht immer so an. Aber in der Begegnung erkennen sie mit einem Mal, sie haben nach etwas anderem gesucht. Sie haben nicht nach dieser Macht gesucht, womit sie andere Menschen unterdrücken, sondern sie haben eigentlich sich gewünscht, gesehen zu werden. In dem Moment, wo sie umkehren, wo sie in die Gemeinschaft mit Jesus kommen und diese Gemeinschaft sie verändert, sind sie Gefundene. Solange wir gute Christen sind und uns beständig darum bemühen, damit wir in den Himmel kommen, dass wir gute Christen sind, dass wir alles so tun, wie es uns von uns verlangt wird, dann versuchen wir uns selbst zu retten. Solange wir unterscheiden, dass Menschen, die viel Sünde auf sich geladen haben, auch wirklich viel Gnade brauchen und wir eigentlich nicht ganz so viel, haben wir es schon wieder missverstanden. Klar, Gott freut sich über unsere guten Taten, über unser Bemühen, ihm nahe zu sein, es ihm recht zu machen und so zu leben, wie er sich das auch für uns Menschen gewünscht hat. Aber über jemanden, der wirklich erkannt hat, dass er von Gott abhängig ist, dass er ihn braucht und dass er es nicht selber machen kann, dass er von Gott gerettet wird, freut er sich viel mehr. Denn dem kann er helfen und für den kann er Gott sein. Gott, der Schöpfer, von dem wir abhängig sind. Gott, der am Kreuz gestorben ist und allein dessen Gnade uns frei macht. Und ich finde es großartig, wie in diesem Gleichnis hinterher beschrieben wird, wie sehr der Bauer sich über dieses verlorene und wiedergefundene Schaf freut. Ich merke in meinem Leben, wie sehr ich dabei immer wieder in meinem Menschsein verstrickt bin. Mir selber ist auch schon mal ein Kind verloren gegangen, der Julian. Und als ich ihn schließlich wiedergefunden habe, ist mir natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Und ich habe ihn in die Arme genommen, ich habe ihn gedrückt und ich habe mich gefreut. Und dann habe ich geschimpft. Warum bist du weggelaufen? Irgendwie können wir leichter leben, wenn wir einen Schuldigen finden. Wenn irgendwie wir an der Situation selbst nicht schuld sind. Ich würde es mir ja nie verzeihen, wenn ich mein Kind verliere. Ich kann daran nicht schuld sein. Der ist einfach weggelaufen, dieser kleine Frechdachs. Das Schaf, das in diesem Gleichnis verloren geht, wird als komplett passiv beschrieben. Wir sind immer wieder auf dieser Suche danach, dass wir auch einen Schuldigen dabei haben. Dass entweder wir selbst uns Schuld geben für das, wie es uns geht oder was in unserem Leben passiert, oder dass wir jemand anderen Schuldigen suchen, der daran Schuld hat. Wir schwanken auch immer zwischen diesen beiden Punkten, oder zumindest viele von uns. Das Schaf ist komplett passiv. Und als Jesus es wiederfindet, ist diese Freude, nicht als Jesus es wiederfindet, als der Bauer es wiederfindet, ist diese Freude so unbegreiflich groß und so umfassend und mit keinerlei Vorwürfen verbunden. Der Bauer freut sich einfach. Und es ist schon fast verrückt. Er kommt nach Hause und er klopft bei all seinen Nachbarn und Freunden und sagt, freut euch mit mir, mein Schaf ist verloren gegangen und ich habe es wiedergefunden. Für seine ganzen Nachbarn ist das ein Bauer, der 100 Schafe hat. Der ist morgens aus dem Haus gegangen und hatte 100 Schafe. Und er kommt abends wieder und hat 100 Schafe. Für sie ist nichts passiert. Aber für diesen Bauern ist total viel passiert. Er hat ein Schaf verloren oder da war ein Schaf verloren. Und er hat es wiedergefunden. Und es ist wieder bei ihm. Und er kann es wieder versorgen. Er freut sich. Und Jesus sagt daraufhin, nicht so wie der Bauer sich freut, so freuen sich alle im Himmel, wenn ein Verlorener Buße tut und umkehrt. Als wir am vergangenen Wochenende die Taufe erlebt haben, hatten wir die vier Täuflinge und es war so schön zu sehen, die haben sich so gefreut. Da sprühte so eine große Energie. Aber ich habe mich umgeguckt und ich habe gesehen, da stehen so viele Leute drumherum, die sich auch freuen. Und ich bin mir sicher, nicht nur wir drumherumstehende haben uns gefreut, sondern Gott, der hat sich so mitgefreut und der hat so gejubelt und gefeiert im Himmel über diese vier Menschen, die sich zu ihm zugewandt haben. Und Jesus macht noch eine zweite Sache deutlich in der Rahmenerzählung. Wenn Jesus uns gefunden hat und einen Zugang zu uns Sündern findet, ganz konkret in dieser Geschichte, dass er zum Essen einlädt und Gemeinschaft mit uns hat und dadurch zeigt, ich akzeptiere, dass du so bist, wie du bist. Ich erkenne an, dass du so bist und alle anderen sagen, du bist ein schlechter Mensch. Aber ich sehe dich. Ich sehe dich. Nicht das, was die anderen sehen. Wenn Jesus so einen Zugang zu uns gefunden hat, dann folgt unsere Umkehr. Sicher gibt es viele Zöllner und Sünder, die nicht zu Jesus umgekehrt sind. Sie haben vielleicht einen schönen Abend gehabt, haben die Gemeinschaft mit Jesus genossen und haben sich nicht verändert. Aber wir lesen von einigen Zöllnern in der Bibel, die sich darauf verändert haben. Sie haben ihr Leben verändert. Sie haben aufgehört, Menschen mit Absicht zu betrügen, ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen, zu lügen und teilweise haben sie es sogar zurückgegeben. Das Verb umkehren im Partizip Präsens, wie es hier verwendet ist, meint ein fortwährendes Umkehren, ein Umkehren, was immer wieder geschieht. Nicht nur einmal, dass ich sage, ja, Jesus, super, danke, dass du mit mir bist, sondern immer wieder sich danach ausrichten, sich auf ihn besinnen. Wenn Jesus uns findet, dann kann nicht alles bleiben, so wie es ist. Dann muss sich etwas bei uns verändern. Wenn wir anständige Menschen sind, dann ändert sich vielleicht nach außen gesehen gar nicht so viel. Wobei auch dann oft viele Menschen merken, dass sich etwas bei uns verändert. Aber vor allem innerlich ändert sich ganz viel. Wir sind nicht mehr verloren, sondern wir sind Gefundene. Wir sind von Gott Angesehene, von Gott Abhängige. Wenn sich manchmal auch nach außen hin nichts verändert, im Inneren wird sich so einiges verändern. Und im Prozess werden wir auch unser Inneres immer wieder neu von Gott finden lassen. Amen.